Wir hören Gottes heiliges Wort. Bei Markus Kapitel 5. Vor dem Gotteswort stehen wir auf. Und siehe, da kam der Obersten einer von der Schule mit Namen Jairus. Und da er ihn sah, fiel er Jesu zu Füßen. Und er bat ihn und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Du wollest kommen und deine Hand auf sie legen, dass sie lebe. Und Jesus ging mit ihm, und es folgte ihm viel Volk, und sie bedrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutgang 12 Jahre gehabt, und viel erlitten von vielen Ärzten, und hatte all ihr Gut darauf verzehrt, und es half ihr nichts, sondern es war vielmehr schlimmer und ärger geworden. Da die von Jesus hörte, kam sie zu ihm im Volk und von hinten und berührte sein Kleid, denn sie sprach: Wenn ich nur sein Kleid anrühre, dann werde ich schon gesund. Und alsbald vertrocknete der Brunnen ihres Blutes, und sie erfuhr an ihrem Leibe, dass sie von der Plage geheilt war. Und Jesus wusste bei sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen. Und er wandte sich zum Volk und sprach: Wer hat meine Kleider angerührt? Und die Jünger sprachen: Du siehst, wie dich das Volk bedrängt, und sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan. Die Frau aber fürchtete sich, zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen, und kam und fiel Jesu zu Füßen und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin mit Frieden, sei gesund von deiner Plage. Amen. Lieben Brüder und Schwestern, als ich das letzte Mal nach Afrika flog, da war ich noch Pfarrer in Aalen. Heute bin ich in Kredingen. Und da saß ich im Flugzeug. Und wie das im Flugzeug geht, da saß neben mir ein Herr. Und wir kamen auf der langen Fahrt ins Gespräch. Und ich fragte ihn: Darf ich fragen, wo kommen Sie her? Er sagte: Aus Großburg-Wedel. Ich sagte: Großburg-Wedel, meine Güte, das liegt doch bei Hannover. Er sagte: Ja, natürlich, ja, natürlich. Ich sage: Ja, ja. Ich sage: Ja. Und darf ich fragen nach Ihrem Beruf? Er sagte: Ich bin höherer Polizeibeamter. Ich sage: Stopp, Abstand, Gefahr. Nicht? Polizisten hat man nicht gern. Er lachte und da sagte er: Wo kommen Sie denn her? Ich sage: Noch, von Aalen an der Aller. Er stoppte einen Augenblick und sagte: Hören Sie mal, Aalen an der Aller? Ich sage: Genau. Aalen an der Aller? Ja, ja. Ja, hören Sie mal, erlauben Sie mal, wissen Sie, da gibt es doch so einen komischen Pastor. Ich sage: Halt. Da wurde ich stutzig. Komischen Pastor? Ja. Kennen Sie den? Ich sage: Na ja, und ob ich den kenne? Ja, die einen, die schimpfen auf ihn, nicht? Der macht viel Unruhe, dann ist der Jugendtag da, alles Mögliche. Die anderen, die halten auf ihn. Der Mann ist irgendwie, nicht wahr, steht so im Gerede. Ich sage: Na gut, klar, nicht? Stimmt schon. Ja, und nun sagen Sie mal bloß, wenn Sie ihn kennen, was halten Sie denn von ihm? Schwierige Sache, nicht? Ich sage: Ja, auf alle Fälle, es stimmt schon, er ist ein merkwürdiger Heini. Nicht? Und da lachte er, sagte: Meinen Sie das auch? Ich sage: Ja, meine ich auch. Ja, sagte er, aber nun hören Sie mal. Und damit bin ich schon im Thema. Das Wort habe ich nicht vergessen. Er sagte: Wissen Sie, so ein Allerweltsglauben, wissen Sie, den haben wir ja alle. Aber ich habe an meiner Tochter erlebt, es gibt ja auch noch einen anderen Glauben. Und da wurde ich stutzig. Und ich sagte: Das interessiert mich. Sie haben völlig recht. Einen Allerweltsglauben haben wir alle. Dass 5 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben, das brauche ich nicht zu glauben. Das schmecke ich schließlich. Allerweltsglauben haben wir alle. Aber wie meinen Sie das mit Ihrer Tochter? Da sagte er: Ja, wissen Sie, die war mal ein halbes Jahr in Stuttgart und da ist sie in den offenen Abend von Wenzelmann gegangen. Und da hat der Pastor Kemner mal 8 Tage gesprochen Und seitdem hat sich meine Tochter verändert. Verändert? Ich denke immer an das Wort, das mir mein Freund Dr. Ostermann, der Direktor von der FÖS, sagte. Ein Christ ist nicht dadurch Christ, dass er alle möglichen Schablonen hat, in irgendeiner Uniform steckt, lutherisch, reformiert, freikirchlich oder irgendetwas. Sondern wenn mir einer sagt, so behauptet er, dass er Christ ist, stelle ich die Gegenfrage, Sie sind Christ, ja. Dann berichten Sie mir jetzt mal, was sich in Ihrem Leben verändert hat. Denn wenn sich in Ihrem Leben nichts durch Christus verändert hat, dann sind Sie kein Christ. Christus ist die Veränderung unseres Lebens, nämlich von der Lüge zur Wahrheit, von der Dialektik zur erfassten Wirklichkeit. Die Veränderung zu einer erfüllten Mitte, vom Leerlauf. Aber der Mann sagt also, meine Tochter hat sich verändert. Und ich frage, was hat sich bei ihr verändert? Er sagt, ja, wissen Sie, sie liest jetzt immer die Bibel. Aha, so Neues, allerhand. Liest sie die immer? Jeden Morgen. Ja, komisch, nicht? Ich sage, ja, komisch. Kann wohl sagen, nicht? Ja, und sie kann ohne die Bibel lesen nicht mehr leben. Sie muss immer gucken. Aha, hat sich noch mehr verändert. Ja, sagt sie, na ja, Gott, nicht, sie ist meine Einzige. Sie hat bei uns das Tischgebet eingeführt. Ich sage, das ist viel. Meinen Sie das auch? Ich sage, na ja, Gott, meine Oma, nicht, das sind die alten Leute, die hat mir gelernt, wer ohne Gebet zu Tische geht und ohne Gebet vom Tisch aufsteht, der ist dem Ochs und Esel gleich und kommt nicht in das Himmelreich, nicht? Das war bei uns auf dem Hof noch dran, nicht? Andere mögen anders denken. So, na Gott, Sie kommen auch aus der alten Schule. Na ja, so, wie Sie wollen. Ja, natürlich. Ja, also, ja, und hat sich noch mehr verändert. Ja, sie hat eine andere Strahlung. Sie ist ganz anders geworden. So, das bei Ihrer Tochter. Und wo fahren Sie hin? Ja, nach Cape Town, Kapstadt. Ich sage, ja, da bin ich auch drei Abende. Ich war in der reformierten Kirche in Kapstadt, hatte ich zu sprechen, da sind sie auch, in Geschäften, ich sage ja in höheren Geschäften. Höhere Geschäfte, er guckt wieder, höhere Geschäfte, ich sage ja, passen Sie mal auf. Wenn Sie jetzt in Kapstadt aussteigen aus dem Flugzeug, er hatte mir nämlich gesagt, meine Tochter hat einen Freund und sie ist meine Einzige in Kapstadt und da muss ich doch gucken, ob das der Richtige ist. Ich sage, das gehört sich für jeden Vater, nicht? Dass er mal guckt, nicht? Heiraten ist ja kein Pferdekauf, nicht? Und da habe ich gesagt, das ist richtig. Und ich sage, nun passen Sie auf, wenn Sie in Kapstadt aussteigen und dann grüßen Sie Ihre Tochter und vielleicht auch Ihren Schwiegersohn, dann grüßen Sie Ihre Tochter recht herzlich von dem Pastor Kemner, denn das bin ich, nicht? Er stutzte, nicht? Wie von der Tarantel gestochen, zuckte er zurück und sagt mir, ja, wissen Sie, dann ist ja mal gut, dass ich nicht noch mehr gesagt habe. Ich sage, sehen Sie, man weiß nie, wen man vor sich hat. Nicht? So ist das mit unseren Reden. Nicht? Und dann bin ich in Kapstadt und habe drei Abende da gesprochen. Und am dritten Abend kommt in mein Hotel dieser Mann, der heute mein Freund ist, und sagt zu mir, ich hatte am letzten Abend gesprochen über Jona in der untersten Kabine, über die Flucht, die wir machen. Und da kommt er und macht die Tür auf mit Tränen und sagt mir, Herr Pastor, der Jona bin ich, bringen Sie mich aus der Kabine. Ich sage, ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Ich bin glücklich. Und dann sind wir zusammen zurückgeflogen. Und in Luanda stiegen wir nachts aus, er hat umgebucht. Da sagt er zu mir, ist das nicht komisch? Also, in Großburg-Wedel habe ich von Ihnen gehört, aber war negativ, abwehrend. Und jetzt muss ich ausgerechnet nach Kapstadt fliegen, um ausgerechnet durch den Pastor Kemner zum Glauben zu kommen. Ich sage, ja, wissen Sie, das ist genau die Geschichte, das ist das Abenteuer unseres Lebens. Denn der liebe Gott und der Herr Jesus, die haben eins, was wir nicht haben. Die können wie Karl May um die Ecke schießen, nicht? Nicht? Die treffen uns, wo wir nicht getroffen sein wollen. Nicht? Sehen Sie, das ist die Ecke. Und sehen Sie, nun sind Sie getroffen. Und sage ich, und nun? Ja. Nun geht es ihnen wie Saul, der eine Eselin suchte und ein Königreich fand. Aber warum erzähle ich das? Sehen Sie, dies Wort von dem Allerweltsglauben ist bei mir hängen geblieben. Denn der Mann hat ja recht. So einen Allerweltsglauben haben wir alle. Und dieser Allerweltsglaube, der wird, wenn wir diesen Allerweltsglauben heute sehen, in den traditionellen Gefälle, etwa unserer Kirche, der wird immer geringer. Nicht nur bei uns, Schweden, ich komme in die Schweiz, überall laufen die Zahlen zurück. Nicht der Allerweltsglaube steht nämlich in einer Anfechtung, besonders vor der Wiederkunft des Herrn, wenn wir die Bibel lesen, in der allergefährlichsten. Nämlich er wird überholt und kaputt gemacht durch den dämonisierten Intellekt, durch den Verstand. Deshalb bauen wir ja Studenten jetzt Ordensburgen. Deshalb arbeiten wir ja hinein in den Katarakt. Das müssen wir. Aber seht, dieser Allerweltsglaube hält nicht. Und ein Allerweltsglaube, das ist ein Glaube, der, wenn ich getauft, konfirmiert bin, nicht wahr, und der Pfarrer mich als Dekorationsstück vielleicht auch bei der Beerdigung begleitet und mir eine gute Leichenrede hält, nicht wahr, dann ist der unverbindlich. Ein echter Glaube ist verbindlich. Ich kenne einen Pfarrer aus meiner Heimat, zu dem, wie er mir erzählt, 30 Jahre eine Frau in die Kirche kam. Immer saß sie auf demselben Platz. Immer sang sie am lautesten die Lieder. Und er dachte, das muss eine fromme Frau sein. Nicht? Die hat wirklich Vorrat gesammelt unter den vielen Predigten. Und er bildete sich ein, dass er auch da beteiligt war. Und dann kriegte die Frau eines Tages einen Schlag. Und er besuchte sie, es war ihr Sterbebett. Und dann sagt er ihr, so hat er mir erzählt, liebe Frau, wie gut, dass Sie 30 Jahre gesammelt haben für die schwerste Stunde. Wie gut, dass Sie bestimmt jetzt nicht in Ihrer schweren Stunde, dass Sie da wissen, dass das Wort spricht und der Herr mit Ihnen redet. Und da kriegt er die erschreckende Antwort. Ja, Herr Pfarrer, in diesen 30 Jahren, da habe ich mich zu dem Glauben ja durchgerungen, dass es ein höheres Wesen ja wohl geben muss. Also 30 Jahre Kirchenbesuch haben bewirkt, dass es ein höheres Wesen ja wohl geben muss, nicht? Und da gebe ich Wilhelm Busch recht, der sagt, zu dem Glauben brauche ich nicht durch Kirchenbesuch kommen, denn die Katze auf dem Dach ist schließlich ja auch ein höheres Wesen, nicht? Und daran brauche ich ja nur nicht glauben, nicht? Versteht ihr? Nicht? Also da liegt der Kurzschluss. Aber nun will ich gleich auf die Frage kommen, nicht wahr, die zur Debatte steht heute Abend. Nämlich der dialektische Materialismus, und damit gebe ich Ihnen mal einen Sprung, den der Osten hat, auch Mao hat in der Mao-Bibel. Und der ganze Osten, der dialektische Materialismus, der fußt im Grunde auf einen Satz, der aus unserer Philosophie kommt, von Feuerbach, der etwa um 1840 in Heidelberg Professor war, nämlich auf den Marx auch fußt, Religion ist Opium fürs Volk. Und die Behauptung, die dort aufgestellt wird, ist die, nicht wahr? Das ist eigentlich der Grundsatz, den man bei Feuerbach lernen kann und den der dialektische Materialismus hat, wenn man ihn konsequent zu Ende denkt, dass Gott nicht vom Himmel zur Erde steigt, sondern von der Erde zum Himmel, dass Gott die Vergegenständlichung meiner Wunschträume ist. Nicht Gott schafft mich, das ist die Behauptung, sondern ich schaffe Gott. Nicht? Von meiner tiefen Psychologie her, von all den Momenten, die ich sammle, da mache ich mir ein Wunschbild, ein Traumbild. Ich wünsche die Vergebung der Sünden. Und nun, das Kreuz, die Auferstehung, ist nichts anderes nach Feuerbach als die Objektivierung, wie er das nennt, meiner Wunschträume. Brüder und Schwestern, wenn das so wäre, dann wären wir die elendesten unter allen Menschen. Ist das so? Das ist eine ernste Frage. Für mich in meinem Theologiestudium war das eigentlich meine schwerste Anfechtung. Ist das so? Hat Feuerbach recht? Sehen Sie, wenn das Christentum nicht Offenbarung ist, nicht Durchbruch durch alle Religionen, ja die Erfüllung aller Religionen, aller Sehnsucht, dann bedeutet es nichts, dass die Frage von Weihnachten, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Sehen Sie, und an dieser Ecke da ist der Glaube doch anders ausgerichtet, den wir glauben oder der geschenkt ist, den das Christentum hat, als der Allerweltsglaube. Wenn Sie die Bibel lesen, dann wird uns als Prototyp, ich würde sagen als Mann, an dem aller Glaube sich ausrichtet in der Bibel, ja als der Vater des Glaubens, Abraham, vorgestellt. Wenn ich diesen Mann mir vorstelle, den die Bibel uns bezeugt, nicht wahr, der alle möglichen Schwächen und Gebrechen wie jeder hat, aber er hatte eins. Er hatte das Gottvertrauen. Luther würde sagen, er ließ Gott Gott sein. Er ging mit dem Isaak hinaus auf den Moria, so wird uns bezeugt. Und als der Junge zum Vater sagte, Papa, hier ist Holz und Feuer, wo ist eigentlich das Lamm? Da hat der Vater, Luther sagt, eigentlich hätte ihn Gott erscheinen müssen wie ein Teufel. Da hat der Vater nicht gesagt, kehrt Marsch, jetzt Schluss mit meinem Gottesglauben. Nicht? Wie kann dieser Gott, der mir den Sohn verheißen hat, in dem alle Völker über Christus der Welt gesegnet werden sollen, wie kann dieser Gott sich so widersprechen, dass er meinen Sohn auf dem Brandopfer da verlangt? Das wäre das Normale gewesen im Denken. Aber Abraham ging miteinander mit seinen Jungen, er ging weiter und er sagte, Gott wird sich ein Schaf erwählen, Junge. Nicht? Also der Blickwechsel war nach oben. Er sagte, der Hebräerbrief behauptet, dass Abraham gedacht habe, Gott, wenn ich ihn schon schlachte, den Jungen, wird er mir aus Stein einen Jungen wiedererwecken. Nicht? Er hatte also, dieser Glaube bei Abraham war der Glaube an eine unmögliche Möglichkeit, die in Gott verborgen liegt. War also nicht ein Glaube, den ich mit meinen fünf Sinnen abloten kann oder begrenzen kann. Dieser Glaube traut Gott zu, dass er das Nichtseiende ruft, wie Paulus sagt, dass es sei. Oder wie das 11. Kapitel im Hebräerbrief, das Kapitel des Glaubens uns sagt. Sie wanderten, sie gingen zu einem Fernziel und trauten Gott zu, dass er sie recht führte. Sie bauten die Altäre immer wieder im Abbruch, aber auf ein Ziel hin, das Gott hatte und das von ihm her bestimmt wurde. Nicht im Eigen. Der Marschkompass war also der Heilige Geist im Vertrauen auf das Gotteswort. So meine ich. Und so wird uns Abraham vorgestellt. Und so hat er seine Kilometersteine abgelotst. Nicht wahr? Und die anderen auch. Und so marschieren wir in unserer Zeitstunde auch mit. Also dieser Glaube ist der Glaube im Risiko. Ein Glaube, der im Wagen steht. Ein Glaube, der nicht rückversichert ist in irgendwelche Mysterien oder Sakramenten, alles wichtig und richtig, aber der damit sich nicht gibt, sondern in der Existenzmitte bewegt ist in ein Risiko, der Gott vertraut und dem Gott Gott sein lässt. Wenn wir das Neue Testament lesen, Brüder und Schwestern, dann sieht das oft so einfach aus. Etwa, wenn ich die Geschichte nehme von den 10 Aussetzungen bei Jesus, die hatten irgendwie gehört, die waren nach levitischem Gesetz abgesperrt in einem bestimmten Raum. Die durften den Raum nicht verlassen. Sie kriegten ihr Essen dahingestellt, wissen wir genau heute, nicht wahr? Und dann mussten sie auf 500 Meter Entfernung rufen, unrein, unrein, so war das. Nicht? Und nun haben die irgendwie von Jesus gehört. Nicht? Und ich will nur deutlich machen, wie dieser Glaube nicht ein Glaube ist, der sich absichert im Verstehen, im menschlichen Verstehen, sondern darüber hinausgeht. Ich sage den Studenten immer, der Glaube an Jesus ist nicht übervernünftig, nicht wieder vernünftig, aber übervernünftig. Und sehen Sie, an dieser Ecke, da liegt die Ecke, nicht die entscheidend ist. Nämlich, die hatten gehört von Jesus. Sie wussten, dass sie todkrank waren. Sie fühlten die verfaulten Knochen an sich. Sie sahen jeden Augenblick, es geht zu Ende. Die Gefahr der Ansteckung, dass andere auch hineinkamen, war da. Aber sie hatten von Jesus gehört. Und nun ging einmal Jesus an ihnen vorüber. Und nun kam das Vertrauen, was keiner kann, kann er. Irgendwie mit ihrem letzten Hoffen, da setzten sie auf die eine Karte alles, nicht? Und riefen, Jesu, erbarme dich. Jesu hört den Schrei und er sagt etwas Merkwürdiges. Das klingt so einfach. Geht hin, zeiget euch den Priestern. Die Priester waren damals die Ärzte. Das bedeutet also, guckt nicht auf die Polizeiverfügung. Überfahrt die rote Lampe der Polizeiverfügung. Geht hin, holt euch ein ärztliches Attest. Ich weiß nicht, Brüder, wenn man kleinkariert denkt, ob man das getan hätte. Ob man nicht gesagt hätte, ich will in diesem Raum bleiben. Nicht dazu gehört Mut. Welcher Mut gehört dazu? Ich muss Jesu Wort anders hören als wie Menschenwort. Wenn er spricht, dann geschieht es. Nicht? Ich muss Jesu Wort so hören wie Petrus. Auf dein Wort, Herr, will ich die Netze auswerfen. Siehst du, da liegt die Ecke. Sein Wort ist schöpferisch. Nicht? Luther sagt in den Heidelberger Thesen einmal, wenn Gott ruft, schafft er. Wenn er dich heute Abend anruft, bei Namen, schafft er dich um vom verlorenen Sünder zum Gotteskind. In der Sekunde hebt er dich aus der Hölle in den Himmel. Gott schafft nicht gestern, er schafft heute. Er gebiert seine Kirche, seine Gemeinde, bis der Herr wiederkommt. Das ist ja das Wunder. Guck nicht zurück, guck nicht nach morgen. Heute, jetzt geschieht Gottes Wunder. Wenn ich heute sterben würde und ihr würdet mich fragen, was das Schönste in meinem Leben gewesen wäre, dann würde ich dir sagen, das Schönste war, dass ich etwas gesehen habe von der Frühlingswiese Gottes. In Zambia, in Rhodesia, in Malawi. Ich bin jetzt gerade wieder diese Tage eingeladen worden nach Amerika, nach Afrika, nach Schweden, nach Kanada. Ich könnte eigentlich immer im Flugzeug sitzen jetzt, nicht? Aber versteht ihr, am liebsten würde ich aber nach Afrika gehen, in den Urwald. Ich bin nie so mit Menschen so eng zusammen gewesen wie im Urwald. Nicht? Und das war nun wirklich nicht so, dass da alles so war nach unserer Liturgie. Nicht? Nicht, wenn ich da so einen halb verkohlten Hammelknochen kriegte, nicht, als Geschenk, und dann alles verkohlt, ist nicht unser Geschmack. Dann habe ich gebetet, Herr, gib mir die Kraft, und habe reingebissen und habe runtergeschluckt. Ich glaube, ich hätte auch eine Maus geschluckt. Nicht? Versteht ihr? Aber ich sah die liebenden Gesichter, ich sah, hier bin ich in einer Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, die Liebe, die macht vieles, nicht? Und seht, da liegt die Ecke, nicht? Das Verbinde ist nicht das Wort, das ist das Herz. Wenn du einen erreichen willst, musst du ihn mit dem Herzen erreichen, nicht mit dem gesprochenen Wort. Die Dialektiken tun es nicht. Und sehen Sie, diese 10 Aussätzigen, die riskierten also etwas. Sie gingen aus dem Lager und als sie hingingen, wurden sie rein. Nicht am Kilometerstein 2,8, um es mal so auszudrücken, da hat Jesus nicht gesagt, wir suchen immer feste Punkte. Wir wollen immer Vorrat im Glauben. Nein, nein, im Gehen erfährst du. Nur im Gehen erfährst du. Nur im Risiko hörst du Osterglocken. Sonst hörst du nur dich selber. Und vielleicht sind sie erst vor der Haustür des Arztes gesund geworden. Aber Jesus löste sein Wort ein. Ein harter Weg. Ein harter Weg. Brüder und Schwestern, ich sage euch das nicht so billig. Ich habe ja selber schließlich die Pistole der SS einmal an der Schläfe gehabt. Ich bin selber in der Strafkompanie gewesen. Ich bin zweimal verhaftet gewesen. Ich habe oft an den Fronten im Tode gestanden. Und ich sage das wirklich nicht so billig. Aber das kann ich sagen, dass in der letzten Ecke, wenn wir glauben, das unglaubliche Gottvertrauen, ein Tor liegt, über dem immer noch steht, ich weiß, dass mein... Aha, darauf vertrauen wir. Das ist meine Gewissheit. Da liegt die Ecke, die wir bezeugen. Von Ostern kommen wir her. Nicht unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Das sind die Prophetien, die diese Welt hat. Nein, überwunden hat. Da liegt die Ecke. Da liegt das Zeugnis. Oder ich will etwas anderes nehmen. Der Mann, der zu Jesus kam, 3 Tage Reisen weit, und sagt, Herr, mein Sohn, da liegt in den letzten Zügen, lege deine Hand auf ihn. Der wollte offenbar, dass Jesus da irgendetwas tut, nicht? Wir wollen das auch beim Arzt. Er muss mit dem Geschirr klimpern, nicht? Irgendwie muss ja was passieren, nicht? Und so denken wir. Und Jesus sagt etwas ganz Leichtes und doch das Allerschwerste. Er sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Nun möchte ich mal wissen, wenn dein einziger Sohn im Sterben liegt, nicht, ob du dem Mann glaubst, wenn er sagt, geh nach Haus, alles in Butter, nicht? Erlebt. Oder ob du nicht doch lieber bei Meyer Müller Schulz bei irgendeinem Arzt eingehst und sagst, besser ist besser. Siehst du, der Mann, es war also ein Glaube, der sieht so einfach aus und ist doch sehr schwer. Oder meinst du nicht? Nicht? Und so könnte ich jetzt mit dir durchgehen, weitergehen, nicht? Und ich will das nicht tun. Seht, das war das Risiko, dass die Verlorensten am leichtesten eingegangen sind. Nicht die Klugen, nicht die Pharisäer. Wenn ich die Evangelien lese, die Zöllner und Sünder, die gingen dieses Risiko ein, denn sie spürten in der Nähe Jesu das unendlich Beglückende, dass in seiner Nähe das Fallgesetz, in dem wir alle liegen, fleischlich unter die Sünde verkauft, aufgehoben wird. Seine Existenz war Hilfe. In seiner Nähe brauchte man nicht zu sündigen. Ohne ihn war man verloren. Und dies Wissen in der Existenzmitte gab Vertrauen. Das ist das Geheimnis. Neulich war ein hoher Regierungsbeamter bei mir, er machte eine Jugendstunde mit und nachher sagte er mir, ja Pfarrer, ich wollte mal hören, was eigentlich in Krelingen los ist. Ich sage, na ja, wissen Sie denn nun mehr? Ich sage, ich denke, sagt er. Ich sage, na was wissen Sie denn nun? Ja wissen Sie, ich habe eben die Stunde mitgemacht. Da habe ich entdeckt, wenn ich ehrlich bin, ja was haben Sie entdeckt? Ja, ich habe entdeckt, nicht wahr, Sie wollen die Menschen nicht bekehren, sondern sie werden bekehrt. Nicht wahr? Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Nicht, ich kann sie nämlich gar nicht bekehren. Ich will keinen Menschen verändern. Das kann ich überhaupt nicht. Das ist gerade meine Ohnmacht. Wenn ich das nicht wüsste, könnte ich überhaupt nicht zeugen. Nicht? Nicht? Und dann kam das, was er sagte. Nicht? Er sagte, ja, sie wollen die Menschen bekehren, ohne dass sie es merken. Ich sage, genau richtig. Das kann nämlich nur der Herr Jesus, nicht? Nicht? Dann geht er durch mich hindurch. Nicht? Wehe, wenn ich da stehe. Denn kein Mensch will Objekt meiner Seelsorge sein. Aber bei Jesus, da kehrt man ein. Sehen Sie, und da haben Sie die Ecke, die in der Bibel immer wieder aufleuchtet. Und hier bin ich nun endlich mal im Text. Hier wird berichtet in einer Geschichte, eine zweite, die eigentlich die unendlich die tiefere ist. Hier wird berichtet, wie der Jairus mit seiner einzigen Tochter, die in den letzten Zügen liegt, zu Jesus kommt, offenbar sehr aufgeregt, offenbar in Angst, in Not, offenbar in den Gedanken. Sie stirbt gleich, jede Minute, immer auf die Uhr guckend und nun kommt mit einem Mal ein Aufenthalt. Der Jairus hat seine eigene Uhr, aber nun kommt die Uhr Gottes. Da kommt eine Frau, ja und diese Frau, die will ich euch mal vorstellen. Diese Frau, gucken wir einmal hin. Nicht, was wird uns berichtet? Diese Frau, 12 Jahre ein charmantes Leiden, über das man eigentlich nicht spricht. Nicht, jedermann weiß, dass nach der Schöpfungsordnung Gottes bei der Frau normalerweise eine Entschlackung kommen muss, alle 4 Wochen. Wenn die aber nicht kommt, die Entschlackung, nicht wahr, dann verrußt der Frauenkörper, dann passiert etwas, da ist etwas nicht in Ordnung. Nicht wahr? Wenn mir eine Frau das sagt, sage ich, gehen Sie zum Arzt. Wenn das aber zu viel geschieht am laufenden Band, dann geht die Frau auch vor die Hunde. Nicht wahr? Da muss Hilfe kommen. Und nun stellt euch mal vor, dies Leiden in dieser Form, alles, 12 Jahre, immer nur auf den letzten Loch gepfiffen, immer in Schwachheit, immer jeder Schritt mit Not und immer nur, ja, komme ich noch weiter, und immer der Feind ihr nahe. Immer mach Schluss und immer wieder neue Quacksalber. Keiner kam zur Hilfe. Die letzte Ziege war weg. So stelle ich mir das vor. Viel erlitten von vielen Ärzten. Da hört sie von Jesus. Einmal geht Jesus vorüber. Und nun fasst sie den Mut mit ihrer letzten Kraft. Wirklich mit ihrer letzten, muss man ja wohl sagen. Und schleppt sich hin. Und nun durfte sie nach levitischem Gesetz, nach den Rabbinen, in der Tage der Unheilheit keinen Mann berühren. Und ich möchte wissen, wie sie sich da durchgedrängt hat, auch durch die dicken Jünger, die ungefähr, stelle ich mir so vor wie ich, nicht, nur wirklich kein Strich im Gelände waren, nicht, nicht, versteht ihr? Und da musste man sich vorbeiboxen, nicht, gar nicht so einfach bei den dicken Petrus, nicht, und so ähnlich, nicht, stelle ich mir das vor. Aber da hat sie sich da durchgeboxt und nun steht sie mit einmal und hört die Botschaft Jesu mit ihrem Herzen, wie eine Untergehende, wie ein Verzweifelter, wie einer, der wirklich nichts mehr hat und sie hört echt. Und sie sagt sich, wenn einer helfen kann, kann er's. Und sie sieht ihn so groß und immer größer, dass sie sagt, das ist die Ecke. Wenn ich nur, sie kommt in den Blickwechsel von sich auf Jesus. Und dieser Blickwechsel ist das Wagnis. Und sie sagt sich, wenn ich nur seines Kleides Saumann rühre. Sie bekommt die Offenheit. Sie bekommt das Empfangsvermögen, das man nur hat, wie Luther immer sagt, wie du glaubst, so hast du. Das ist keine Schwärmerei, sondern ist die Vorbedingung. Wenn ich nicht Bettler bin, wenn ich nicht Hände ausstrecke, empfange ich auch nichts. Und seht, davon lebt Krilling jedenfalls. Und seht, dann streckt sie diese zitternde, diese bebende Hand aus. Und dann kommt es zu der Berührung. Und in der Sekunde spürt sie das Wunder. Der Blutkreislauf, das Blutstrom steht still. Sie spürt in der Sekunde die Genesung. Ich möchte wissen, was für eine Freude durch das Herz dieser Frau gegangen ist, als sie spürt, Jesus, meine Hilfe. Wie mit einem Mal dies Erleben sie fröhlich macht. Was ist das für eine herrliche Sache, wenn man am eigenen Leibe spürt, er ist es. Ich brauche nicht der Predigt des Pfarrers glauben, nicht den Zeugnissen, den Worten, sondern er geschieht an mir. Und in diesem Geschehen, in diesem Wagen steht sie da, unerhört. Ja, wisst ihr, dazu gehört die Bettelarmut. Ich habe einmal den Kindern im Unterricht klar machen wollen, was Glaube ist, vor vielen Jahren, bei mir in Aalen. Und da saß ein Junge vor mir, ein uneheliges Kind, und ich dachte, ja, ich merkte, die Kinder kapierten nicht, was Glaube war. Ich habe es mit vielen Worten versucht, aber es kam nicht an, wie man sagt. Und da fasste ich so in die Tasche und ich hatte gerade mein Gehalt, das war noch vor dem Krieg, und da habe ich einen 100-Mark-Schein. Ich denke, na ganz egal, weg ist weg, der Junge macht nichts, der ist arm, dann tu mal ein gutes Werk. Ich sage, Fritz, glaubst du mir alles? Er sagt, Herr Pastor, ich glaube Ihnen alles. Ich sage, wunderbar. Du glaubst alles? Alles. Schön, das ehrt mich ja. Toll, dass du so mir vertraust. Fritz, was ist dies für ein Schein? 100-Mark-Schein. Ich sage, 100-Mark-Schein. Glaubst du, dass er echt ist? Ja, wenn Sie das sagen, ist er echt. Ich sage, natürlich, er ist echt. Fritz, nun habe ich mir überlegt, diesen 100-Mark-Schein will ich dir schenken. Nun wollen wir nicht lange reden, nicht? Und nicht lange darüber philosophieren. Den 100-Mark-Schein gibst du, da kannst du mitmachen, was du willst. Unterzeugen, hier hörst du, ich werde ihn nie wieder fordern. Hier hast du ihn, stecke weg. Ja, wisst ihr nun, das habe ich nun selber erlebt. Wisst ihr, was passierte? Der Junge guckt mich groß an, er guckt die anderen Jungs an. Ein verlegenes Lachen kam. Eins tat er nicht, er nahm mir den Schein nicht ab. Und da stand er da und da habe ich nochmal gebeten. Und er nahm wieder nicht ab. Und dann habe ich ihn weggesteckt und gedacht, naja, hast ihn ja noch behalten. Und dann habe ich den Fritz gefragt, Fritz, wenn ich dir einen 10-Mark-Schein gegeben hätte, hättest du mir den erst 5 Mark genommen? Da sagte er ja. Ich sage, einen 10-Mark-Schein? Ja. 15, ich glaube. 20, ich weiß nicht. Also bis 20 Mark reichte der Glaube an Pastor Kemner. Bei 20 Mark hört der Glaube an Pastor Kemner auf. Nicht? Seht ihr, und da war es aus. Nicht? Versteht ihr? Und das will ich nun mal übersetzen. Hast du so, das ist ein Allerweltsglaube. Ein 20-Marks-Glaube. Anderen Sonntag war die Ise Kranz da, die einen Missionar geheiratet hat. Ein begnadetes Mädchen, die eine gläubige Christin in Afrika gute Dienste getan. Die war noch ein Kind. Und da sagte ich der Ise Kranz im Kindergottesdienst, Ise, glaubst du dem Pastor alles? Sie sagte, alles, Onkel Pastor. Ich sage, Ise, ich habe hier einen 50-Mark-Schein. Für diese 50-Mark-Schein kannst du dir so eine Tüte Böllchen kaufen. Oh. Ich sage, Ise, ich habe mir überlegt, diese 50 Mark will ich dir schenken. Hier hast du. Ohne eine Sekunde zu warten, die Hand, weg war der 50-Mark-Schein. Und ich war los. Damit war die Geschichte nicht zu Ende. Ich sitze mit meiner Frau und esse mein Kotelett im Pfarrhaus. Mit einmal schellt's an der Tür. Ich gehe an die Tür, da steht die Mutter Kranz mit ihrer Tochter da, ganz hochrot, und sagt, Herr Pastor, ich bin gekommen, dies Blach belügt mich nach Strich und Faden. Ich sage, was ist denn los? Die Ise, die weint, sie hat einen Trachtprügel gekriegt. Dieses Blach will mir klar machen, sie hätten ihr 50 Mark für Bällchen geschenkt. Das muss doch Lüge sein. Aha. Ich habe das Mädchen genommen, an mein Herz gedrückt, abgeküsst, als wenn es meine Tochter war. Und sie klammerte sich an mich und sagte, Onkel Pastor, das ist doch wahr. Ich sage, ja Blach, das ist ja wahr. Deine Mutter ist im Unrecht. Siehst du, da hast du es, nicht? Und da habe ich gesehen, na, was sagt der Herr? So ihr nicht werdet wie die Kinder. Also zum Glauben gehört Einfalt. Ich muss es annehmen. Und wenn ich das nicht annehme, habe ich nicht. Und wenn ich selber merke, zum Glauben gehört auch, dass ich weiß, dass ich todkrank bin. dass die Sünde mir nicht weggezaubert wird durch Tiefenpsychologien und so etwas, nicht Ähnliches, sondern dass die Sünde in der Bibel Namen hat, dass sie in meinem Gewissen als rote Lampe aufleuchtet, meine verurteten Hände, meine vergiftete Fantasie, nicht wahr, meine blöden Gedanken, meine stinkige Selbstverliebtheit, nicht alles das, was nach unten zieht. Wer das nicht merkt, nicht wahr, wer sich da retuschiert, nicht wahr, der hat allerdings einen Allerweltsglauben. Wer aber merkt, wie die Frau, dass im Letzten, wie Kierkegaard sagt, die Krankheit zum Tode in unseren Knochen sitzt, dass kein Rat und Hilfe, wie Luther im Magnificat sagt, ist für mich, dass nichts mich rettet, wenn das Kreuz mich nicht gerettet hat, wenn ich so als einer kommt, hier kommt ein armer Sünder her, zu Gott komme mit Bettlerhänden, dann ist Verheißung da. Nicht, mehr will Gott nicht. Gott hebt immer von der Hölle in den Himmel. Und die Frage ist, ob ich ein Sünder werde oder nicht. Bist du ein Sünder? Das ist die Frage, die ich dir vorlegen möchte. Es ist gar nicht so einfach, Brüder und Schwestern. Nicht, das geht unserem alten Adam ganz sauer ein. Nicht unserem humanitären Denken, unserer Mitmenschlichkeit, unserem Image, was wir immer suchen. Es war nach dem Kriege, da habe ich, vergesse ich nicht, da waren in Aalen, da hatten wir da englische Besatzung und an einem Abend komme ich wieder von einem Außendorf und meine Gedanken waren noch bei der Jugend, ich hatte eine Jugendversammlung gehabt und mit einmal stehen da 4, 5 Engländer und ein paar Deutsche und stopp, halt, Paper, ach du liebe Zeit, nicht Papiere, nicht Ausweise und dann Benzinscheine, ich hatte meine Sachen im Pfarrhaus liegen. Ich sage, no, und die pusten sich auf. Ich sage, nun macht man nicht so eine dicke Backe, nicht, und macht hier so einen Stunk, nicht wahr? Ich bin Pfarrer hier, ich kann euch die Papiere holen, bei meinen Bauern werden dauernd Schweine geklaut, da seid ihr nicht. Und hier steht er mit 8 Mann, groß nicht, also sowas, nicht? Und der Engländer konnte Deutsch. Und da sagt er, Beamtenbeleidigung, nicht? Wupp hat er sein Buch, ihr Name, wupp, aufgetragen, eingetragen, und 8 Tage drauf musste ich zum Militärgericht in Walsrode und ich hatte gerade Geburtstag. Und nun, ja, meine CVM, der hatte das schon gehört und die hatten schon sogar, wie ich hörte, ein Lied gelernt und dachten, wenn der Pastor im Kahn sitzt heute Abend, wollen wir ihm ein Ständchen bringen. War gut gemeint. Aber ich hatte mir als junger Pastor mal so eine Lutherweste machen lassen, ganz schwarz bis oben, nicht, mit Stehkragen. Die ziehe ich heute gar nicht mehr an. Nicht? Und wie kann ich damit in die Unterwelt? Da sieht es so komisch aus. Nicht? Ich muss da anders angespult kommen. Nicht? Und seht ihr, da hatte ich mir das machen lassen. Aber an dem Morgen, als meine Frau schon den Geburtstagskuchen gebacken, da habe ich zu meiner Frau gesagt, die Weste her, los zum Militärgericht. Ich angezogen, Stehkragen und nun meine Frau vor mich hin, nach Walsrode. Vor dem Militärgericht steht ein Polizist, der kennt mich. Als der mich sieht, aus dem Auto steigen, ach Herr Pfarrer, natürlich Sie, von der anderen Blase sieht man niemand, Sie kümmern sich um die Verlorenen, natürlich Sie, nicht? Ich denke, was ist das? Ja, natürlich Sie wollen denen doch helfen. Ich sage, nee, ich bin selber dran. Haben Sie geirrt, lange Leitung, ich bin selber ein Sünder, was kann doch nicht stimmen? Ich sage, ja natürlich, hier lesen Sie mal, sowas, aufschließen. Ich gehe rein, da ist eine Bank und da sitzen so einige Dämchen, die gerade beim Anstreicher gewesen waren. Nicht? Und da ist noch ein Platz frei, ich kriegte aber die Kippe nicht. Dann habe ich da gestanden, ja, mit einmal kommt der englische Colonel rein, der das Militärgericht hatte. Die anderen sah er gar nicht, nur meine schwarze Weste. Price, Clergyman, Reverend, yes, mehr konnte ich auch nicht. Und so spricht er Deutsch und sagt, Militärgericht, und die Pfarrer müssten an diesen Verlorenen zusammenarbeiten. Und ich sage ihm, nein. Endlich setze ich mich, ich gehöre da mit auf die Bank. Mit. Er sagt, no. Yes, hier bitte. Er hatte selber unterschrieben. Da sagte er, yes. Ja, ich sage, was ich denn wünschte. Ich sage, ja, ich habe Geburtstag. Ich will wissen, was nun wird. Ja, ob ich mich straffällig bekenne? Ich sage, ja, ich war frech. Ja, was er mit mir machen soll? Ich sage, das müssen Sie wissen. Ja, ob ich mit 20 Mark Geldstrafe zufrieden sei? Ich sage, aber klar, hier haben Sie. Ich bin nach Hause gefahren. Aber wisst ihr, von dem Augenblick an denke ich immer an die Sünderbank. Nicht? Also ich weiß, wie schwer es ist, sich selber auf die Sünderbank zu zu setzen. Auch heute waren Jungs bei mir, kommen Menschen mit blutroten Sünden. Nicht, dass ich dann nicht denke, fromm, frömmer am frömmsten, schlecht, schlechter am schlechtesten. Wer vom Kreuz herkommt, der hat diesen Begriff nicht mehr. Nicht? Und siehst du, wer die Krankheit zum Tode in eigenen Knochen hat, nicht, der weiß, dass nur die Gnade rettet. Und sehen Sie, da ragt das Kreuz empor. Und Jesus hat in der Stunde gesagt, wo das Kreuz empor zu Nikodemus gesagt, wie Mose in der Wüste einmal eine Schlange erhöht hat, so bin ich erhöht, dass jeder, der an mich glaubt, na, ewiges Leben hat, nicht bekommt. Hat in der Minute, wo der Blickwechsel kommt, wo ich vom eigenen die Vertrauensfrage, die Gott mir gestellt im Kreuz, so beantworte, dass ich mit Haut und Haaren, mit Dreck und Speck, mit Wanzen und Läusen mich in die Hand Gottes flüchte, auf die Sünderbank setze, mit der Bitte, erbarme dich. Mit dem Seufzer, Herr, hilf mir. Du hast das Mittel gefunden für die Krankheit zum Tode. Und indem ich diesen Blickwechsel mache, erfahre ich etwas. Nicht erfahre ich, dass sein Geist Zeugnis gibt, meinen Geist, dass ich Gottes Kind bin. Wird mir die Möglichkeit zum Glauben geschenkt. Das ist das Geheimnis der Erweckung. Kommt die große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Nicht? Komme ich aus der Krankheit zum Tode raus, genau wie jene Frau. Als diese Frau die Kraft erfahren hat, da ist sie nicht abgehauen wie ein Raub, sondern der Herr hat sich umgedreht und hat etwas Hartes verlangt. Er hat gesagt, wer hat mich angerührt? Er hat gewusst, wer es war. Wenn du Jesu angerührt hast, wenn du Erfahrung hast in deinem Leben, Jesu Liebe kann er retten. Seine Hand ist starkes Treu. Er zerbricht der Höllenketten. Er macht auch mein Leben neu. Wenn du das weißt, dann darfst du das nicht für dich behalten. Dann musst du das irgendwie weiterstrahlen. Dann hast du einen Auftrag. Dann bist du selbst Herold und Apostel. Dann bist du unterwegs zu anderen, die vor deiner Haustür liegen, oder nicht? Oder meinst du nur der Pfarrer? Die Zeit ist vorbei, wo einer im Schiff Dampf macht und die anderen fahren, nicht? Wir müssen ja heute wohl etwas umspulen, wo es ernster wird und die Wellen kommen des Endes. Da müssen wir ja wohl neue Strukturen suchen. Oder meint ihr nicht? Das Priestertum aller Gläubigen ist gefordert, das ist Luther. Und seht ihr, da sind wir am Ball. Und da meine ich, sollten wir uns auch stellen. Die Frau fällt nieder, bekennt die Wahrheit. Und die Frau erfährt noch etwas viel Schöneres als die Heilung. Jesus legt ihr die Hand auf und die Hand Jesus sagt ihr etwas Wunderbares. Meine Tochter, er adoptiert sie zur Tochter. Könnt ihr euch etwas Größeres denken als diese Adoption Gottes? Als wenn er die Hand auf dich legt und sagt, sei getrost, meine Tochter, gehörst mir, warst echt. Wer aus der Wahrheit ist, der hört seine Stimme. Dann ist der Blickwechsel Schrittwechsel. Dann wird's Nachfolge. Ich kam vor Jahren in Wissen an der Sieg, damit schließe ich aus der Kirche. Und predigte, hatte gepredigt. Draußen vor der Kirchtür stand eine Frau mit grauen Haaren. Sie sagte, Herr Pfarrer, ich muss Sie sprechen. Ich sage, sollen wir ins Pfarrhaus gehen? Nein, können wir auch hier. Ich sage, bitte raus damit. Ja, das mache ich nicht sagen. Ich sage, ja, ist schwierig. Ich kann nicht Gedanken lesen, nicht? Sie müssen schon Vertrauen haben, nicht? Zum Beichtsiegel. Also wenn soll das, nein, das dürfen Sie ruhig hören, aber ich mache es doch nicht sagen. Ja, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ich sah ein paar Tränen, ich sage, liebe Frau, was haben Sie denn? Da kam etwas Merkwürdiges. Sie sagte, Herr Pfarrer, ich möchte Sie einmal gerne in den Arm nehmen. Ich denke, ach du liebe Zeit, auch das noch, nicht? Aber dann sah ich ein paar Tränen und sah die grauen Haare und ich dachte, na ja, gefährlich kann es bei uns beiden ja nun nicht mehr werden. Nicht? Und ich dachte, hier haben sie meine Flosse. Und dann hat sie mich ganz herzhaft gedrückt. Und dann habe ich gesagt, liebe Frau, nun müssen Sie mir sagen, was Sie haben. Da sagt sie, ich hatte einen Sohn. Sie hatten? Ja, ich hatte. Und dieser Sohn, als sie vor 3 Jahren in Nümbrecht die Bezirksjugendevangelisation hielten, der ist am letzten Abend, 12 Jahre hatte er keine Kirche mehr gesehen, ist er mitgegangen und hat ein Luderleben gelebt, ohne Gleich. Und er ist nicht mehr ins Zelt gekommen, auch nicht in die Kirche. Aber das Wort hat ihn getroffen, er wurde bei Namen gerufen. Er ist nachts bei ihnen gewesen. Ich überlegte und schaltete. Ich wohnte bei dem Pfarrer Fleming. Der schlief oben, ich unten, und 12 Uhr schellt das da unten immer. Ich denke, das muss Seelsorge sein. Ich springe raus, mache die Tür auf. Draußen steht ein junger Mann und der sagt mir, Herr Pfarrer, machen Sie kein Licht an. Ich sage, ich verstehe, kommen Sie rein. Und dann ging er mit mir ins Zimmer und da wurden viele Lumpen abgelegt. Viele. Und dann sagte ich, Junge, nun sitzen wir hier im Dunkeln. Nun muss ja Licht werden. Du musst die Sonne aufgehen, der die Sonne dieser Welt ist. Und nun wollen wir beide niederknien. Und deine Sünden nehme ich auf mich, als wenn ich sie getan. Und bete zuerst. Und dann betest du, so wie der Schnabel gewachsen ist. Aber kommst echt, kommst mit Bettlerhänden und rufst, wie man rufen kann, wenn man nichts hat, wenn man nur Lumpen hat. Und dann bete ich wieder. Und vielleicht lege ich dir dann die Hand auf, das weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle wird der Sonnenaufgang kommen. Das kann ich dir verheißen. Also knie nieder. Wir knieten nieder. Ich betete. Ich glaube, er hat keine 2 Sätze gebetet. Da mit einem Mal springt er auf und ruft in einem Freudenruf ohne Gleichen, Herr Pfarrer, ich bin im Sonnenaufgang. Meine Sünden sind vergeben, ich kann glauben. Ich sage, Junge, er war ganz außer sich. Ich habe ihn beruhigt. Ich sage, Junge, freu dich, ja. Hüpfe wie die Mastkälber. Es ist, ich kann das verstehen, nicht? Er sagt, ein Baumstamm ist mir vom Nacken gefallen. Ich sage, ja, das ist es ja. Nicht, jetzt kannst du glauben. Und nun gehst du fröhlich durch die Nacht wie der Kämmerer. Und dann ging er strahlend weg. Und die Mutter sagt, nachts 2 Uhr stand er an meinem Bett, der Junge. Und sagt mir, Mama, das Luderleben ist nun vorbei. Ich habe Jesus gefunden. Die Mutter schreit auf, nimmt den Jungen in den Arm und sagt, dann will ich sterben. Denn das war das Gebet meines Lebens. Mehr wollte ich nicht. Und dann sagt die Mutter, der Junge hat noch 3 Tage gelebt. Nach 3 Tagen wurde er von einem betrunkenen Lastkraftwagenfahrer totgefahren. Und das letzte Wort war, ein Gruß an Sie. Und das allerletzte, Mutter, ich sterbe nicht zu früh. Wir sehen uns wieder bei Jesus. Und dann hörte ich das schönste Wort, das ich je von einer Mutter gehört, die ihren einzigen Sohn begrub. Sie sagte mir, Herr Pfarrer, ich will den Jungen auch gar nicht mehr wieder haben. Ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Da habe ich sie in den Arm genommen. Wer seiner Seele heute versäumt, hat eine Ewigkeit verträumt. Ihm wird hinfort nicht aufgetan. Heut komm, heut nimmt dich Jesus an. Amen, wir stehen auf und beten. Lieber Herr, wir danken dir für diese Botschaft, die es wert ist, dass sie alle Welt vernehme und dass jeder, der sie hört, sich zu ihrem Joch bequeme. Denn die ganze Seligkeit ist für alle ja bereit. Und nun bitten wir dich für diese Abende um einen offenen Himmel, dass wir hören mit dem Herzen, dass wir ehrlich werden, vor dir dem Heiligen, vor dir dem Reinen, unter deinem Kreuz, dass wir unser Leben prüfen im Licht der Bergpredigt, im Licht der Gebote. Und dann, wenn wir merken, wir haben nichts zu bringen, dass wir dann die Gnade nehmen, die über alles ist, und frohe Leute werden. Und so beten wir jetzt dein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.